Willkommen zurück in Fredschons Buch Ich bin der Weg, seine Auslegung des Neuen Testamentes. Jetzt geht es um das Thema vom Himmel gesandt. Nach diesem kurzen Überblick über einige der Besonderheiten des Johannesevangeliums werfen wir einen Blick darauf, wie der Autor den Weg Jesu darstellt. Wie für andere Themen gilt auch hier, dass Johannes im Vergleich zu den Synoptikern Matthäus, Markus, Lukas die Überlieferungen radikalisiert und systematisiert und ihre tiefe und fortdauernde Bedeutung für das Leben aus dem Glauben besonders hervorhebt. In den anderen Evangelien wird Jesus, wie wir gesehen haben, als der vorgestellt, der da kommen soll. Johannes benutzt diese Wendung ebenfalls, um Jesus zu beschreiben. Er weiß, dass es sich dabei um einen eschatologischen oder messianischen Titel halten kann, denn der Messias wird kommen. Unausgesprochen wird mit dieser Bezeichnung schon mitgeteilt, dass der, um den es hier geht, kein Gefangener dieser Welt, ihrer Sitten und Wertvorstellungen ist. Er bezieht seine Kraft anderswoher. Johannes sagt das ausdrücklich: Jesus ist der, der von oben, vom Himmel gekommen ist. Das heißt, er kommt von Gott, nicht aus sich selbst. Für Johannes ist, anders als für uns, der Himmel kein vager oder eingebildeter Ort, hoch über den Belangen dieser Erde. Er ist die Wohnung Gottes, Quelle aller Dinge, ja ein Synonym des heiligen Namens. So steht der Himmel für die eine wahre Wirklichkeit. Weil er sich gesandt weiß von einem anderen, den er gewöhnlich den Vater nennt, ist Jesus ein äußerst freier Mensch. Er ist sich seiner unzerstörbaren Beziehung zum Vater gewiss und so braucht er keine Angst zu haben vor menschlicher Kritik oder vor menschlichen Urteilen. Er hat es auch nicht nötig, sich selbst zu rechtfertigen. Er kann von sich selbst Zeugnis ablegen, ohne egoistisch zu wirken. Gerade dadurch, dass er nicht sich selbst gehört, dass er gekommen ist, um den Willen eines anderen zu tun und dass er aus sich selbst nichts tun oder sagen kann, wird Jesus erst vollkommen er selbst, frei und Herr seiner Handlungen. Er hat seine Freiheit nicht aufgegeben, indem er sich einem Menschen, einer Idee oder einer Einrichtung unterworfen hätte. Absolut gesetzt werden solche Größen zu Götzen. Im Gegenteil, er erkennt, wer er in Wahrheit ist und daraus lebt er. Er ist der Sohn des Vaters, der allein Leben und Freiheit schenkt. Jesus will nichts ohne seinen Vater sein. Deshalb ist er mit seinem Vater, der immer für ihn da ist, alles. Er hat die Macht, Leben zu schenken, zu richten, die Werke Gottes zu tun. Kurz, der Vater hat alles in seine Hände gelegt. So kann er den Menschen die volle Wahrheit über den Vater enthüllen, seine aus Liebe geborenen Absichten und vor allem die atemberaubende Schönheit der Gemeinschaft mit ihm. Gott oben, der Himmel, ist also der Ausgangspunkt des Weges Jesu. Was aber ist sein Ziel? Bei Johannes kommt der Kommende zuerst einmal in die Welt. 6,14, 10,36, 11,27. Das heißt, in die Schöpfung als Ganzes mit den Menschen als Krone, eine Schöpfung, die eine relative Selbstständigkeit genießt, aber in der Gefahr steht, sich in sich selbst zu verschließen. Sie entbehrt nicht einer gewissen Schönheit, aber sie wird von der traurigen Tatsache ihrer Endlichkeit gequält. Durch sein Kommen bietet Jesus dieser Welt einen Ausweg, die Möglichkeit einer besseren Existenz. Jesus kommt in die Welt, um sie zu retten, um Leben in Fülle zu bringen, um Zeugnis zu geben von der Wahrheit, die frei macht. Er will nichts als das Heil schaffen. Deswegen wird das Kommen des Sohnes oft mit dem Licht in Verbindung gebracht. Weil er gegenwärtig ist, fällt Licht auf den Weg und die Menschen können darauf gehen, ohne zu straucheln oder sich zu verirren. Durch Jesus und sein Leben zeigt Gott uns also, was es bedeutet, ein wahrer Mensch zu sein, die Wahrheit. Ja, er versetzt uns in die Lage, solch ein Leben zu führen. Wieso verwendet Johannes die Vorstellung eines Abstiegs, einer Bewegung herab vom Himmel zur Welt, um das zu beschreiben, was später als Menschwerdung, Inkarnation Jesu und als Erlösungstat bezeichnet wird? Manche haben vermutet, dass da ein platonisches oder ein gnostisches Denkmodell sein verstecktes Unwesen treibt. Bevor wir jedoch nach Einflüssen aus anderen Bereichen suchen, ist es methodisch geboten, erst einmal den unmittelbaren Kontext genauer nach möglichen Parallelen abzusuchen. Tatsächlich ist die Vorstellung vom In-die-Welt-Kommen Gottes oder seines Stellvertreters in der biblischen und apokalyptischen Tradition fest verwurzelt. So wird etwa die Tora, das Gesetz oder das Wort Gottes, gelegentlich mit dem Licht verglichen, weil sie dem Glaubenden zeigt, welchen Weg er einschlagen muss. Aber die auffallendste Parallele findet sich in der jüdischen Weisheitsliteratur, in der Vorstellung von der präexistenten göttlichen Weisheit, die auf die Erde kommt, um die Menschen zu erleuchten. Im 24. Kapitel des Buches Jesus Sirach wird die Weisheit als Person eingeführt, die im Himmel wohnt, bis sie sich aufmacht zu einer Pilgerschaft durch alle Völker. Schließlich lässt sie sich auf Dauer in Israel nieder. Und so heißt es in Jesus Sirach Kapitel 24, die Weisheit spricht, ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor und wie Nebel umhüllte ich die Erde. Ich wohnte in den Höhen, auf einer Wolkensäule stand mein Thron. Den Kreis des Himmels umschritt ich allein, in der Tiefe des Abgrunds ging ich umher. Über die Fluten des Meeres und über alles Land, über alle Völker und Nationen hatte ich Macht. Bei ihnen allein suchte ich einen Ort der Ruhe, ein Volk, in dessen Land ich wohnen könnte. Da gab der Schöpfer des Alls mir Befehl. Er, der mich schuf, wusste für mein Zelt eine Ruhestätte. Er sprach, in Jakob sollst du wohnen, in Israel sollst du deinen Erbbesitz haben. Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. Ich tat vor ihm Dienst im heiligen Zelt und wurde dann auf dem Zion eingesetzt. In der Stadt, die er ebenso liebt wie mich, fand ich Ruhe. Jerusalem wurde mein Machtbereich. Ich fasste Wurzel bei einem ruhmreichen Volk im Eigentum des Herrn in seinem Erbesitz. Soweit die Rede der Weisheit. Denn die verständige göttliche Weisheit, zunächst in einer mehr oder weniger verborgenen Weise in der Schöpfung anwesend, findet schließlich ihren gültigen Ausdruck in der Tora des Mose. Ähnlich im Buch der Weisheit, einem späteren Werk. Gott sendet seine Weisheit, die bei der Schöpfung zugegen war, um durch ihre Eingebung Gottes Volk in seiner ganzen Geschichte zu führen. Während des Auszugs aus Ägypten beispielsweise geleitete sie die Heiligen auf wunderbarem Weg. Sie wurde ihnen am Tag zum Schutz und in der Nacht zum Sternenlicht. Indem sie so den Ursprüngen der Weisheit und ihrer Aktivität nachspürten, konnten die Denker Israels die Offenbarung Gottes und das Nachdenken des Menschen, die Erwählung eines bestimmten Volkes und Gottes Gegenwart in der gesamten Schöpfung, Gottes Transzendenz und sein Handeln in der Welt zusammenbringen. Wenn wir diese Zusammenhänge wahrnehmen, sehen wir deutlicher, wo Johannes die biblische Tradition fortschreibt und wo bei ihm Neues auftaucht. Von Anfang an hat Gott versucht, seiner Schöpfung Ziel und Richtung zu geben, indem er sich selbst mitteilte in der Sprache des Johannes, indem er sein Wort gab, das Licht und Leben bedeutet. Diese Selbstmitteilung äußert sich in einzigartiger Weise in der Existenz des Volkes Israel. Johannes teilt diese Ansicht mit den Weisen Israels. Aber er geht noch weiter. Für ihn ist die Gegenwart der göttlichen Weisheit in Form der Tora noch nicht der Gipfel. Jetzt erst hat sie sich vollständig verkörpert, und zwar in einem Menschen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So im Prolog 1, Vers 14. Wenn Johannes über Jesus nachdenkt, ist er sich auch stärker der unheimlichen Fähigkeit der Menschen bewusst, ihre Augen dem Licht zu verschließen. Gott möchte das natürlich nicht. Es ist ein so unausweichlicher wie bedrückender Aspekt der Heilsgeschichte. Diese Verweigerung der Menschen lässt sich in der ganzen Menschheitsgeschichte beobachten und auch im Leben des auserwählten Volkes. Ihren Höhepunkt erreicht sie in der Kreuzigung des eingeborenen Sohnes Gottes. Gottes Selbstverständnis wird anschaulich und anfassbar in Jesus. In Jesus nimmt es die Gestalt eines Pilgers auf unseren Straßen an. Von nun an hängt alles an unserer Haltung ihm gegenüber und an den Konsequenzen, die wir daraus ziehen. Die nächste Episode lautet: Wenn ihr wüsstet, was Gott schenkt. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.